SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Mit Gabi Beinhorn im Studio begrüße ich, Zitat aus dem Gewandhausmagazin, eine der profiliertesten europäischen Formationen. Die Rede ist vom Klenke-Quartett. Im Einzelnen besteht dieses Streichquartett aus der Primaria und Namenspatronin Annegret Klenke sowie aus Beate Hartmann. Das sind die beiden Geigerinnen. Außerdem ist die Bratschistin Yvonne Uhlemann im Studio zu Gast, ebenso die Cellistin Ruth Kaltenhäuser. Zuerst mal herzlich willkommen, Sie vier.
Hallo.
Ja, hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
Vier Frauen, ein Streichquartett. Vier Frauen, das kann ja nichts werden. Hat vor Jahren mal einer ihrer Meisterkurslehrer von sich gegeben und das frei nach Goethe. Ein geistreicher Diskurs von vier vernünftigen Frauen selbstverständlich möglich ist. Das haben sie ja längst bewiesen. Heute gehören sie zu den vier angesehensten Kammermusikensembles in ganz Deutschland. Haben sie heutzutage immer noch mit solchen frauenfeindlichen Vorurteilen zu kämpfen?
Nein. Ich glaube, es ist mittlerweile was ganz Normales, dass viele Frauen Musik machen, Berufsmusiker sind und mittlerweile sogar in manchen Instrumentengruppen die Überzahl sind. Und deswegen gibt es auch immer mehr Frauenstreichquartette. Aber eins, was so lange zusammengeblieben ist, gibt es nicht. Da sind wir wirklich die Vorreiter.
Sie haben hervorragende Kritiken, Anerkennung durch die gesamte internationale Fachwelt. Und am besten widerlegen wir jetzt diese frauenfeindlichen Künstlervorurteile durch eine musikalische Kostprobe. Der erste Satz aus Claude Debussys G-Moll-Streichquartett mit dem Klenke-Quartett, das hier und heute bei uns im Studio zu Gast ist. Wir kommen zu den Anfängen des Klenke-Quartetts. Das war 1991. Da hat sich diese Formation an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar gebildet. Und seitdem, es sind jetzt fast 28 Jahre, ist die Besetzung unverändert geblieben. Das ist ja schon eine Besonderheit. Wie fing eigentlich alles an?
Ja, es war also so, dass meine liebe Zimmernachbarin, die Beate, wir wohnten nämlich erstmal im Wohnheim zusammen im Zimmer. Wir wollten unbedingt Streichquartett spielen und dann haben wir nach passenden Ergänzungen gesucht und haben uns damit auch mit dieser Frage auch hilfesuchend an unseren Dekan gewandt. Und der hatte prompt die Ruth im Visier uns zuzuteilen und auch die Yvonne. Und indem er das uns so auf dem Gang sagte, kam sie auch durch die Tür und da ist eben die witzige Episode passiert, dass, weil ich gerade so ehrfurchtsvoll mit unserem Dekan gesprochen habe, er sagte dann, ach, da kommt ja schon die Frau Kaltenhäuser gerade durch die Tür, kann ich sie Ihnen gleich vorstellen? Und dann habe ich sie als erstes mal gesiezt und habe gesagt, ach, Sie sind das.
Nein, da war das Eis natürlich sofort gebrochen.
Schön, ne, so als Jungstudenten. Ja, aber das war wirklich so erstes Studienjahr.
Unterstützung hat das Quartett durch Mentoren erfahren wie Norbert Brännin vom Amadeus Quartett, von Ulrich Beetz, Abegg Trio, von Harald Schoenweg, Cherubini Quartett und von Sándor Dévich vom Bartok Quartett. Welche entscheidenden Lehren, würden Sie sagen, konnten Sie aus diesem Profiunterricht für sich und Ihre Praxis heute noch ziehen? Wie war das zum Beispiel mit Norbert Brännin, Frau Klenke?
Ja, von ihm haben wir quasi den Auftrag erhalten oder eine Hausaufgabe aufbekommen. Der fragte uns eines schönen Tages, Kinderchen, wie alt seid ihr denn? Und dann haben wir gesagt, oh, Herr Brännin, wir sind schon Ende 20. Oh, da wird's jetzt aber höchste Zeit. Was ist denn passiert? Was haben wir verpasst? Wie viele Mozart-Quartette habt ihr denn? Vier vielleicht? Ja, das reicht nicht. Ab 30 lernt man langsamer. Und bis ihr 30 seid, müsst ihr die alle gelernt haben. Und ihr macht es so, ihr fangt jede Probe damit an, dass ihr ein Quartett Blatt spielt und dann mit der nächsten Probe nehmt ihr euch das nächste vor. Das ist ja gar nicht verpflichtend. Man macht das quasi als Einspielübung. Und so haben wir es gemacht und am Ende des ganzen Bandes der 10 berühmten Quartette waren wir einfach so traurig, dass nun zu Ende war. Da haben wir wieder von vorne angefangen und irgendwann wuchs dann der Wunsch so riesengroß, die ganzen Quartette alle einzustudieren, dass wir das dann einfach auch gemacht haben. Und daraus kam ja dann diese Einspielung der 10 Mozart-Quartette.
Der nächste war Ulrich Beetz vom Abegg-Trio.
Ulrich Beetz war der Lehrer, der im Prinzip für uns an die Weimarer Musikhochschule gekommen war. Also es wurde dann nach der Wende eine Kammermusikprofessur eingerichtet und wir waren sozusagen das exemplarische Ensemble für diese Professur. Und wir haben sehr, sehr intensiv mit ihm gearbeitet, haben uns unheimlich immer daran gefreut, weil er selber kein Quartettspieler war, dass er so ganz geradlinig vom Notentext ausgegangen ist und wirklich danach geschaut hat, was steht in den Noten. Diese Anweisungen beachten wir bis heute, dass wir ganz aufrichtig schauen, was steht in den Noten und wie kann man das, was da steht, wirklich umsetzen, auch manchmal außerhalb der Hörgewohnheit, die sich ja in jeder Literatur doch einschleicht. Und dann hat er noch eine andere schöne Sache bei uns eingebracht, die auch sehr, sehr wichtig uns immer geblieben ist und natürlich eine Grundfeste des Streichquartetts ist, nämlich die Intonation. Alle wissen, sobald ein Klavier dazukommt, wird da ganz viel ausgeglichen. Aber wenn Streicher, ausschließlich Streicher zusammenspielen, muss das ganz rein sein. Und da wir sehr viel ohne Vibrato arbeiten, ist das natürlich umso schwerer. Und er hat irgendwann mal zu uns gesagt, Kinderchen, das nützt alles nichts. Ihr müsst an dieses Thema jetzt ran. Und hinterher trinkt er ein Bier zusammen und sagt, wir haben uns alle lieb.
Gut, kommen wir zu Harald Schoneweg vom Cherubini-Quartett. Frau Uhlemann.
Ja, also von Harald haben wir nicht nur unheimlich viel über die sogenannte historisch informierte Aufführungspraxis oder Spielweise gelernt, auch über bestimmte Gewichtungen im Takt, dass man einfach die leichten Zeiten wirklich unbetont lässt und nicht sich dazu irgendwas hinreißen lässt mal. Und ja, auch den sorgsamen Umgang mit Vibrato zum Beispiel. Ja, Harald Schoneweg ist ja auch unser Partner bei den Mozart-Quintetten. Also das ist wirklich inzwischen ein wunderbarer Freund und Partner, von dem wir einfach auch im unmittelbaren Miteinander musizieren immer wieder neue Impulse und Anregungen bekommen.
Last not least, Sándor Dévich vom Bartok-Quartett.
Ja, also Sándor Dévich, den haben wir kennengelernt beim Meisterkurs für Streichquartett in Österreich, wo wir eingeladen waren, 14 Tage lang wirklich so im, also eigentlich kann man sagen Dauerunterricht, alle möglichen Professoren und Quartettspieler eben kennenzulernen und Unterricht zu nehmen. Also das war ein richtiger Stress, weil man hat zum Teil dreimal Unterricht am Tag. Und da stach doch der Sándor Dévich ziemlich heraus, weil er sehr analytisch und gründlich gearbeitet hat. Das hat uns sehr imponiert. Das ging so weit, dass wir gefragt haben, ob wir mal nach Budapest kommen dürfen, um mit ihm dort eine gewisse Zeit zu arbeiten. Und da ist zum Beispiel der Debussy gearbeitet worden mit ihm. Ganz gründlich, der hat uns beigebracht, dass man eben die Themen sehr gut raushören muss, dass man auch isoliert, dass man eben eine bestimmte Abteilung teilt, dass man danach Pausen macht, um die Phrasen ordentlich zu Ende zu spielen, um gemeinsam wieder einen guten Neustart zu bekommen. Solche Sachen hat er uns mitgegeben, die wir auf alles Mögliche übertragen haben. Also auch bei Mozart haben wir immer wieder Stopps eingebaut, um wieder gut gemeinsam zu beginnen. Und noch eine ganz wichtige Sache fällt mir ein, das Pizzicato. Also Pizzicato macht man irgendwie, also hat uns da wirklich lange Vorträge darüber gehalten und wirklich, das hat einen großen Einfluss gehabt, gerade beim Debussy, gibt's ja viele Stellen, nicht nur mit welchem der Fünffingermann pitzt, sondern auch die Gestik an sich, also ist es ein schneller Satz, pitzt man natürlich schnell, bei einem langsamen Satz muss man das genauso mit der gleichen Gestik angehen und lauter solche Sachen, die einem eigentlich irgendwie ganz logisch erscheinen, aber er hat es immer auf den Punkt gebracht und artikuliert und das war wichtig für uns.
Das Klenke-Quartett und Mozart, ein großes Thema. Wir hören uns das gleich an und zwar auch mit dem schon erwähnten Harald Schoneweg Ratsche und zwar der erste Satz aus Mozarts S-Dur-Streichquintett Köchelverzeichnis 614. Thank you. der erste Satz aus Mozarts Esto-Streichquintett Köchelverzeichnis 614 mit Harald Schoneweg Bratsche und dem Klenke-Quartett. Eine Aufnahme, der eben in einem aktuellen Artikel im Phonoforum bescheinigt worden ist, er sei energisch von musikantischem Zugriff. Außerdem ist die Kostprobe der aktuellen Gesamteinspielung aller Mozart-Streichquintette mit dem Klenke-Quartett auf der Longlist vom Preis der deutschen Schallplattenkritik nominiert worden für das erste Quartal 2019. Womit wir bei einem ihrer Schwerpunkte wären, das sind nämlich Kinder- und Familienprogramme, weil sie auch die ganz junge Generation für Kammermusik interessieren möchte. Sicherlich keine ganz einfache Aufgabe. Zuletzt waren sie an mehreren prominenten Spielorten zu hören. Das Kindermusiktheater Die kleine Hexe nach Ottfried Preußler gab es und dazu Ligetis erstes Streichquartett, Metamorphose Nocturne. Jetzt würde man erstmal vermuten, das ist nicht unbedingt kindergeeignet, aber das scheint sich ganz anders verhalten zu haben. Von wegen schwerer Kost. Kinder sehen das anders, hören das anders. Oder?
Ja, es geht einem ja auch selber so, wenn man einen Krimi hört oder irgendeinen Film im Fernsehen sieht, dass man da durchaus gewillt ist, auch total schräge Klänge zu hören. Während man sich das jetzt vielleicht so als CD, als Hörer, wenn man das nicht bevorzugt, nicht einlegen würde. Aber wenn man eine Geschichte dazu im Kopf hat, dann geht es plötzlich. Und so ist das ja auch, wenn man so eine Kombination macht aus Text und Musik, dass man einfach das assoziiert und dass man in der Geschichte drin ist. Und Kinder sind da noch viel größere und viel bessere Hörer als wir Erwachsenen, die sind quasi Weltmeister im Assoziieren und im Geschichten im Kopf selber bauen und Filmabläufe sehen und so.
Und in der Kombination Ligeti Preußler gab es eben auch noch das, dass der in einem ähnlichen, also ich glaube, das Werk ist 1953 entstanden, in der weht sozusagen ein ähnlicher Zeitgeist. Und Ligeti ist ja auch Filmkomponist gewesen. Also das knüpft sozusagen an das an, was du gerade gesagt hast.
Und jetzt auch mal abgesehen von einem szenischen Nebeneinander zu neuer Musik, es geht ja auch generell die Rede, dass neue Musik und Kinder prima funktioniert. Haben Sie diese Erfahrung auch schon machen können?
Also wir bauen in die Kinder- und Schulkonzerte immer neue Musik ein, auch Zwölftonmusik ein. Und das funktioniert fantastisch. Also man muss immer so einen kleinen Schritt erstmal wagen, dass die Ohren der Kinder geöffnet werden. Das passiert meistens nicht automatisch, da muss man so ein bisschen ran. Aber wenn das dann passiert ist, dann sprühen die nur so. Also ein kleines Beispiel haben wir mal in einer Schule erlebt, Turnhalle, Grundschule, 1. bis 4. Klasse. Und die Schüler waren am Anfang ganz unaufmerksam und haben in jeder Pause geklatscht. Und dann am gegen Ende dieses Schulkonzertes haben wir eine Aufgabe gestellt. Da hatten wir das Schostakowitsch-Quartett Nummer 11. Das hat 7 relativ kurze Sätze, sehr charakterstarke Sätze. Und dann haben wir zerteilt. Die Mädchen hatten einen Satz und sollten uns sagen, was sie gehört haben. Die Jungs haben einen Satz, sollten uns sagen, was sie gehört haben. Und die Lehrer. So, und dann haben wir die Sätze vorgespielt und die Kinder sprudelten nur so. Also wir hatten eine göttliche Freude daran, die Mädchen hatten Gewässer gehört und Strudel und so weiter. Die Jungs hatten eher einen Krimi. Also genau so haben wir uns das vorgestellt. Und dann kamen die Lehrer, die hatten die einfachste Aufgabe. Das war immer so eine Terz, wie eine Uhr oder so, hatten wir uns vorgestellt. Und die Lehrer wurden ganz kompliziert und wollten ganz geschwollen reden.
Oh,
die
Kinder, nein, das stimmt nicht.
Und so. Also es war unglaublich lustig und daran merkt man eben, dass Kinder unbefangener sind, dass sie eigentlich, wenn sie offen sind, alles aufnehmen wie ein Schwamm und sich begeistern lassen. Das begeistert uns selber auch immer und beflügelt uns auch in den Schulen. Vor allen Dingen im Grundschulalter ist das ganz toll.
Darauf einen Satz aus Mozarts Dissonanzenquartett. Das Menuetto, der dritte Satz aus Mozarts Dissonanzenquartett C-Dur, Opus 10, Nummer 6, mit dem Klenke-Quartett. Die vier Mitglieder sind heute hier und heute bei uns in zur Person im Studio zu Gast. Der Harenberg Kulturführer Kammermusik 2008 empfiehlt für einige Mozart-Aufnahmen die ihren als Referenzeinspielung. Der Klenke Mozart hat auch schon ganz andere Auszeichnungen erhalten, darunter der Supersonic Award der luxemburgischen Zeitschrift Pizzicato oder auch den hoch angesehenen Medium Classical Award der Musikmesse in Cannes. Wie wichtig sind für Sie solche Auszeichnungen?
Also selbstverständlich machen wir das nicht wegen der Auszeichnungen. Das ist wie ein Ruf. Wir wollen unbedingt diese Musik spielen und haben einen besonderen Zugang oder vielleicht einen anderen Zugang als andere. Aber das Beschäftigen mit diesem Werk, mit Mozarts Werk, das ist so großartig, es macht so eine Freude. Dass dann am Ende eine solche Anerkennung kommt, ist natürlich für uns toll, großartig.
Selbstverständlich freuen wir uns danach wie Bolle. Da gibt's zig Fotos, wo wir mit erhobenen Sektglas dastehen und auf irgendeinen Medium oder irgendeine Auszeichnung anstoßen und hey Leute, super.
Ist ja auch eine Wertschätzung für wirklich viel, viel Arbeit, die wir reinstecken.
Viel Arbeit und viel Herzblut. Also man ist dann wirklich da mit ganzem Innersten ja oft dabei. Und ja, wenn das dann so auch ankommt, also bei den, vor allem beim Publikum und bei den Hörern, freut einen das total, wenn man sie erreichen kann. Wenn auch die Kritik dieser Meinung ist, dann ist das uns natürlich auch recht.
Kleines, schönes Beispiel. Jetzt sind wir gerade Anfang des Jahres eben mit dieser neuen Mozart-Quintett-CD bei der BBC Disc of the Week gewesen. Da kam also eine Sprachnachricht von Ruth. Hey Leute, habt ihr es schon gehört? Wir sind bei der BBC Disc of the Week. Ich freue mich so. Also so viel zur Freude. Die ist da.
Ja, manchmal öffnet einem ja so eine gute Kritik oder auch eine kleine Pforte vielleicht für eine Veranstaltungsreihe, eine Konzertreihe oder eine Möglichkeit, was natürlich dann auch ein schöner Nebeneffekt ist.
Wie ist das generell? Was treibt Sie künstlerisch an? Was inspiriert Sie?
Also Inspiration hat man eigentlich fast in allen Lebensbereichen, die man mit in die Musik reinnimmt. Also manchmal sind es Bilder oder manchmal ist es andere Musik auch, Gesang, Oper,
ganz viel.
Timbre, Stimmtimbre, ganz toll, oder eben Klavieranschlag, immer wieder, also Schlichtheit und Opulenz irgendwie in beidem, also in die Extreme vereint, das ist ganz viel Inspiration.
Gibt es auch was Außermusikalisches, was Sie beeinflusst?
Ja, schlichte Landschaften, also ganze Ebenen oder Berge, also alles, was besonders ist, würde ich sagen.
Stille. Ich hatte das im Sommer, als wir in Norwegen waren und wir 2 Wochen keinen Ton gehört haben. Und dann habe ich die Bänder abgehört von unseren Mozart-Aufnahmen. Und ich war so bewegt, weil man ausgehungert war und dann plötzlich diese Musik aufgenommen hat wieder. Also Stille ist was Großartiges. Kann ich empfehlen.
Manchmal sieht man auch Tanzpaare oder irgendwas vor sich bei bestimmter Musik oder man hat bestimmte Assoziationen. Also gern tauschen wir uns darüber dann auch aus, weil das sehr hilfreich ist. Also wenn man dann das gemeinsam musiziert und man hat eine ähnliche Vorstellung oder ein ähnliches Bild im Kopf, ist das eigentlich immer sehr befruchtend.
Das war der langsame Satz aus Mozarts Streichquintett in D-Dur, KV 593. Einer unserer Lieblingssätze. Der hat nämlich eine kleine Geschichte, die ich hier noch am Rande mit erzählen möchte. Noch lange bevor die Zeit angefangen hatte, wo wir überhaupt darüber nachgedacht haben, die Quintette
aufzunehmen, haben wir uns auch schon intensiv eben mit dieser Musik beschäftigt, hatte ich mir gerade die Aufnahme besorgt vom legendären Amadeus Quartett, die ja auch wirklich Vorbilder von uns sind. Und die Kollegen, wir probten einmal eines schönen Tages in Weimar. Ich habe gerade die beiden Berliner Kollegen vom Bahnhof abgeholt und hatte auf der Fahrt nach Weimar eben genau dieses Quintett gehört und diesen Satz. Und dann habe ich sie abgeholt und habe gesagt, hört mal zu, sie waren gerade eingestiegen und bereits am Intercity Hotel, was ja direkt am Bahnhof ist, mussten wir schon wieder anhalten. Jetzt kommt so eine tolle Stelle in der Mitte von diesem Satz. Nur 4 Takte, aber das ist der Moment, wo das Cello-Pitz, das ist so zauberhaft. Man hat wirklich das Gefühl, es ist Jazz. Das ist nie im Leben, ist das Mozart. Und mit einem Handstreich, typisch Mozart, geht er wieder in das Hauptthema rein, als wäre nichts gewesen. Einfach toll.
Und das ist eben auch so schön, man wird so süchtig irgendwie. Man kann eigentlich nie genug kriegen und möchte immer mehr machen, mehr kennenlernen. Und das hört ja beim Quartettrepertoire auch nie auf. Deswegen reicht eigentlich ein Leben ja auch gar nicht aus, um irgendwie alles, was man eigentlich gerne noch spielen würde, miteinander zu arbeiten und zu musizieren.
Naja, gerade Ihre Mozart- und Haydn-Aufnahmen werden ja gefeiert. Dafür sind Sie ja absolute Spezialisten. Inzwischen haben Sie sich auf ein ganz anderes, auf ein neues Terrain begeben. Sie haben nämlich die Streichquartette von Peter Tschaikowski eingespielt, die eigentlich kaum jemand kennt. Bei Tschaikowski denkt man mehr an große Sinfonik oder an die Klaviertrios oder wie auch immer. Nicht gerade die bekanntesten Werke. Warum ausgerechnet Tschaikowski? Frau Kaltenhäuser.
Das kann damit zu tun haben, Tschaikowski hat Mozart sehr verehrt. Und vielleicht liegt das so nah beieinander, dass uns das quasi irgendwie sich vor die Füße gelegt hat. Also auch inspiriert durch eine Aufnahme vom Borodin-Quartett, also in Studentenzeiten halt Souvenir de Florence, gehört, super begeistert, sofort irgendwie eine CD bestellt davon, weil es so eine tolle Musik ist und dann alles rauf und runter gehört und dann, ja, dann kommt dann eins zum anderen, dann haben wir das erste Quartett gespielt, das dritte und dann irgendwann haben wir gesagt, das müssten wir aufnehmen, das ist tolle Musik.
Aber auch, es hängt damit zusammen, auch Tschaikowski ist eben Opernkomponist. Und bei Opernkomponisten haben wir festgestellt, stimmt einfach immer das Timing. Du hast immer eine Story, also du hast immer einen Spannungsbogen. Es gibt nie diese sogenannten Längen. Es ist irgendwo immer ein Drehbuch da. Und deswegen haben wir festgestellt, wir bevorzugen scheinbar auch Komponisten, die das gut gekonnt haben. Und das ist bei Tschaikowski auch der Fall. Und wir haben uns ihm schon immer sehr, sehr nahe gefühlt. Und das war irgendwie auch eine riesengroße Liebe von uns.
Ja, Tschaikowski begleitet uns eigentlich fast von Anfang an. Also es war mit eins der ersten Stücke, die wir hatten. Das Quartett, was vielleicht noch am bekanntesten ist, das D-Dur-Quartett, das erste.
Mit diesem. Das ist sogar auf unserer ersten CD drauf, das Quartett.
Und Tschaikowski hat auch einen unglaublichen Tiefgang, der uns, glaube ich, auch immer sehr gefesselt hat. Auch ein Grund dafür war, dass wir es so gerne gespielt haben, weil er auch so abgründig wird, ähnlich wie Mozart, nur manchmal ein bisschen länger dort bleibt.
Wir hören jetzt in das von Ihnen gerade erwähnte D-Dur-Quartett, das erste von Tschaikowski, rein, und zwar in das fantastisch gespielte Scherzo. Scherzo aus Tschaikowskis erstem Streichquartett in D-Dur, aufgenommen mit dem Klenke-Quartett im Juni 2009 im Hans-Rossbaut-Studio Baden-Baden. Sie haben ja von Anfang an auch mit anderen Kollegen zusammengearbeitet. Ich nenne mal Partner wie Harold Schoneweg, wurde bereits erwähnt und gehört, aber auch Martin Stadtfeld, Matthias Kirschenreit, Kolja Lessing, Nicola Jürgensen, Clemens Trautmann, das Aurin und das Vogler Quartett. Gibt es Begegnungen, an die Sie sich ganz besonders gerne erinnern?
Eigentlich gibt es mit allen natürlich wunderschöne Geschichten gäbe es zu erzählen. Also man hat jetzt zum Beispiel, weil wir hier gerade in Baden-Baden sitzen, eine super lustige Geschichte war, dass wir, als wir Tschaikowskis Souvenir de Florence aufgenommen haben, uns mit den beiden, mit Harald und mit Klaus, verabredet haben, ich glaube für um 9 morgens vorm Hans-Rosbaut-Studio. Und es wurde auch immer ganz gerne abends dann noch quasi der Tag besprochen, ne? Und dann ausklingen lassen. Naja, und dann am nächsten Morgen hatten wir für uns für um 9 verabredet und es kam, wie es kommen musste. Wir waren dann erst 9:10 da. Da standen sie schon mit Sonnenbrille auf der Nase davor und meinten dann beim Abnehmen, naja, wir wollten nur mal vorwurfsvoll gucken. Und als wir uns dann am Abend wieder verabredeten für den nächsten Tag, für die Zeit, da sagten sie dann, okay, jetzt 9 Uhr MEZ oder KQZ? Klänke-Quartettzeit.
Das war deutlich.
Okay, ich glaube, wir waren dann pünktlich.
Und es ist aber jedes Mal auch eine große Freude, mit den Kollegen sich wieder zu treffen. Meistens liegt eine gewisse Zeit dazwischen und man hat dann eine Menge auszutauschen und zu schnattern. Und ja, also wenn ein anderer Kammermusikpartner dazukommt, ist eigentlich immer ein Happening. Wie auch immer und wer auch immer.
Es sind ja nicht nur Kammermusikpartner, Sie arbeiten ja auch manchmal mit Schauspielern zusammen. Mit wem würden Sie denn da gerne mal zusammenarbeiten?
Also wir haben gerade das erste Programm mit dem Axel Milberg absolviert und das hat so Freude gemacht, dass wir da diese Zusammenarbeit ein wenig intensivieren werden. Im Herbst gibt es das nächste Programm mit Nabokov und Komponisten wie Jermaine Taillefer, Schulhoff in Kombination.
Das ist echt ein witziger Typ und wir haben uns sofort unheimlich gut verstanden. Sowas kann man nicht organisieren, ob man sich versteht. Aber da war sofort ein Draht da und eben auch auf der Bühne so ein gewisses Knistern, also so, dass eine Veranstaltung wirklich auch spannend wird. Und dann haben wir gesagt, müssen wir weitermachen.
Wir hören Sie jetzt wieder zusammen mit Harald Schoneweg und Klaus Kemper. Die Story dazu haben wir gerade gehört. Beide Mitglieder des Cherubini-Quartetts. Und zwar mit einer Kostprobe aus ihrer CD-Aufnahme mit Tschaikowskis Streichsextett Souvenir de Florence, entstanden hier in Baden-Baden im Jahr 2009. Der vierte Satz aus Peter Tschaikowskis Souvenir de Florence, dem Streichsextett D-Moll Opus 70, gespielt von Harald Schoneweg, Bratsche, Klaus Kemper, Cello sowie dem Klenke-Quartett, das hier und heute in Zur Person bei uns zu Gast ist, auf SWR 2. Wie schützt ihr euch vor einem kreativen Loch?
Ja, also sagen wir mal so, kreative Löcher kennen wir jetzt so, wie man das jetzt vielleicht denkt, dass man wirklich so in so ein schwarzes Loch fällt, nicht. Aber wir achten schon darauf, dass wir Auszeiten uns nehmen, dass wir wirklich auch mal voneinander gar nichts sehen. Gerne auch im Sommer mal mehrere Wochen. Das ist, denke ich, extrem wichtig, dass die Freude aufeinander wieder gesteigert wird, dass man einfach wieder Spaß an der ganzen Sache hat, dass man diese Wiedersehensproben sind wunderbar. Dann haben wir uns ganz viel zu erzählen, haben wir kreative Löcher. Wir reden allerdings manchmal in der Probe davon, dass wir in einem Lernplateau sind. Wenn wir eine Stelle extrem viel üben, dann kommt man manchmal an einen Punkt, wo man sich einfach auch durch intensives Üben nicht mehr verbessern kann. Das haben wir schon länger gemerkt. Dann sagen wir, jetzt sind wir auf einem Lernplateau und dann müssen wir mal eine Pause machen. Und siehe da, wenn man dann mal ganz kurz seine grauen Zellen ausgeschüttelt hat, dann geht das hinterher auch wieder besser.
In dem Kontext noch eine andere Frage. Jetzt stellt man sich vor, okay, ein Team von Leuten auf der Bühne, da hat man vielleicht nicht ganz so viel Lampenfieber, wie wenn man da als Solist oder Solistin steht. Gibt es das in diesem Team im Klenke-Quartett sowas wie Lampenfieber?
Lampenfieber wird immer sehr negativ gesehen. Es ist aber eine ganz positive Sache im Grunde, wenn es nicht destruktiv wird. Und man braucht das Lampenfieber, um wirklich Entspannung auf der Bühne zu haben und auch auf einem hohen Niveau spielen zu können. Wir haben irgendwann mal gesagt, wenn wir mal nicht mehr aufgeregt sind, dann hören wir auf zu spielen, weil dann wird's langweilig. Also so könnte man es im Prinzip auch sehen. Es ist wichtig.
Man merkt, dass man im Konzert auch anders spielt. Durch die Aufregung und durchs Adrenalin legt man immer noch eine Kohle auf.
Und mehr Konzentration.
Ja.
Ja, man nimmt manchmal Dinge wahr, noch bevor sie passieren, spürt man schon, man empfängt schon eine Welle, oh, jetzt wird hier gleich, weiß ich nicht klappen, dass die Seite umgewendet wird, richtig, pünktlich oder irgendwie. Kleinste Sachen kann man durch das gesteigerte Adrenalin einfach schon vorher quasi wahrnehmen und umsetzen und auffangen, abpuffern.
Es sind sozusagen andere Sensoren noch eingeschaltet.
Welchen Interpreten hören Sie besonders gerne zu?
Also wenn es um Streichquartett geht, hören wir alle, glaube ich, sehr gerne die Aufnahmen vom Hagenquartett. Mhm. Da schauen wir eigentlich immer hin, was haben die gemacht und wie haben die es gemacht. Das machen wir eigentlich seit vielen Jahren so und es ist irgendwie immer interessant, auch wenn es nie eine Kopie wird von dem, was wir dann irgendwann tun, aber es ist immer inspirierend.
Das gab es mal auch ein Schlüsselerlebnis, ne, wo wir in Reichenau in der Rax waren und da haben die Beethoven gespielt, einen späten Beethoven. Ich glaube, es war sogar 131, den wir ja auch gerade einstudieren. Und das war totales Aha-Erlebnis für uns und seitdem ist das so.
Jetzt zu einer Frage, die uns alle sehr interessiert. Wegen des Quartettklangs haben Sie Ihre Instrumente aufeinander abgestimmt. Wie haben Sie das gemacht?
Also im Prinzip beim Kauf darauf geachtet, dass es zum Quartettklang passt. Weil man kann das ja hinterher nicht verändern. Genau. Im Prinzip das Mutterinstrument sozusagen des Ensembles ist meine Geige, die ich schon hatte während des Studiums. Und dann irgendwann musste ja jeder sich irgendwie ein eigenes Instrument zulegen, wenn man vorher eins geliehen hat, wie auch immer. Und dann haben wir halt wirklich darauf geachtet, dass es wirklich gut zum Sound dazu passt.
Also dass man, meins war dann das zweite Instrument, das Cello kam an zweiter Stelle und das bildete erstmal so insgesamt schon eine ganz gute Klammer. Und also richtig schwierig habe ich dann eigentlich empfunden, die beiden mittleren Instrumente zu erwerben. Also das war nicht einfach, weil da gab es dann oft, also gerade bei der zweiten Geige, kann ich mich erinnern, war es schwierig, dass dann eben die beiden Geigen gut miteinander ergänzen.
Mittlerweile sein, sie muss sowohl die Brücke nach unten als auch nach oben schlagen, jeweils ein Mittelstimminstrument. Und das ist eben das Schwierige sozusagen, dass die Bratsche nicht zu sehr den Geigen zugewandt ist, sondern eben auch Vermittlerrolle schafft zum Cello. Und bei uns, da wir auch ganz oft uns abwechseln und dann möchte es aber auch schon ein kleines bisschen, also nicht zu unterschiedlich klingen. Und ich habe jetzt gerade ganz erfreut festgestellt, in der einen Stelle in Mozarts Streichquintett, man hört es tatsächlich nicht, ob du oder ich spielst, es klingt so gleich. Hm,
das stimmt. Ja.
Und wiederum bei Harald, der hatte so eine etwas bassigere Bratsche dabei, die hat wiederum als zweite Bratsche ideal noch zwischen Yvonne und Ruth gepasst. Also das war wirklich, was wir vorher gar nicht dachten, dass das noch geht.
Die kam dann sozusagen extra dazu. Er hatte zuvor ein neues Instrument.
Ja, ja.
Und hat dann extra noch diese Bratsche besorgt. Ja, ja. Diese dunkler gefärbte.
So eine Sache, an der wir auch wirklich ein bisschen gearbeitet haben, war, dass wir die Instrumente alle erworben haben, dass sie uns gehören. Also es spielen sich ja manchmal bei jungen Musikern, die Leihinstrumente haben, auch manchmal bei älteren Musikern, die Leihinstrumente haben, Tragödien ab, wenn die dann zurückgefordert werden und dann stehen die Leute ohne Instrument da. Und wir haben die wirklich alle gekauft, uns kann die keiner wegnehmen. Das ist ganz wichtig.
Zeit für ein Intermezzo. Das hier ist von Felix Mendelssohn Bartholdy und aus seinem A-Moll-Streichquartett Opus 13. Thank you. Soweit das Intermezzo aus Felix Mendelssohn Bartholdys A-Moll-Streichquartett Opus 13 mit dem Klenke-Quartett aus Weimar, das hier und heute bei uns in Zur Person zu Gast ist. Ja, das sind jetzt 28 Jahre, die Sie miteinander musizieren. Das sollte ja eigentlich der perfekten Teambildung dienlich sein. Ich würde gerne mit Ihnen zusammen einen kleinen Blick in Ihre Werkstatt werfen. Der Notentext gibt ja nicht alles vor. Wie bereiten Sie ein Stück vor? Ziehen Sie beispielsweise auch mal Komponistenbriefe mit ran oder Musikgeschichte oder was auch immer? Oder wie steigen Sie überhaupt in eine für Sie noch frische Partitur ein?
Erstmal überspielen. Weniger theoretisch, als man das, glaube ich, annimmt. Und es kann sein, dass dann im Laufe der Zeit sowas auch mit einfließt. Aber eigentlich machen wir es über das praktische Erarbeiten.
Das sind oft sogar die schönsten Momente, wenn man das noch ganz unvoreingenommen ein Stück zum ersten Mal spielt, wo man eben noch nicht auf hier sind wir nicht zusammen oder da ist eine, sind wir nicht so ganz sauber oder irgendwas, sondern wenn man einfach nur aus purem Spaß an der Freude miteinander dieses Musizieren genießen kann, ohne dass man schon in den Profibereich sozusagen abdriftet und sofort jedes Körnchen auf die Goldwaage legt.
Das heißt, Sie spielen es erstmal ganz durch.
Ja. Wir gucken uns das erstmal an und lassen das auf uns einwirken sozusagen. Das ist so, als ob man in einen neuen Raum, ein neues Haus betritt, im Urlaub oder weiß der Kuckuck was.
Es ist natürlich schon interessant, dann auch über Hintergründe zu lesen oder zu wissen, in welcher vielleicht extremen Lebenssituation ist ein Stück entstanden. Oder auch gerade Komponistenbriefe finde ich immer sehr spannend, weil man dadurch sehr nah an die Person irgendwie rankommt und es quasi aus erster Hand erfährt, wie vielleicht Gedanken zu einem Werk oder zu einem Entstehungsprozess sind.
Das sind natürlich willkommene Türöffner dann, na klar. Aber so erstmal?
Aber erstmal ist es das Kennenlernen und die Freude an dem Werk.
Und wie entwickeln Sie ein Gefühl dafür, was für Sie bei einer neuen Interpretation die zentralen Aspekte sind, was die Hauptsache eines Stücks ist?
Ja, das ist dann wahrscheinlich doch auch viel die Erfahrung, dass man eben nach emotionalen Höhepunkten in einem Satz sucht, nach einem Spannungsbogen guckt. Wo gibt es jetzt die Themenverarbeitung? Wo läuft das Thema überhaupt hin? Was will er uns mit diesem Seitenthema da sagen oder so?
Wie komme ich jetzt dem Ausdruck, der einem vorgegeben ist oder den man in der Musik erkennt oder wo man denkt, so spürt man das? Wie kommt man dem dann am nächsten? Mit welchen Dingen? Mit welchem Vibrato oder ohne Vibrato oder mit welcher Strichgeschwindigkeit? Also da kommt es ja oft auf feinste Nuancen an und die Musik kann sich völlig verändern.
Im Grunde genommen sind wir ja nur Vermittler. Also wir stehen ja zwischen dem Hörer und dem Komponisten und unser Ansinnen muss sein, dass wir das vermitteln. Daher muss man manchmal auch ein bisschen übertreiben.
Aber man versucht natürlich irgendwie hauptsächlich der Partitur da gerecht zu werden. Also das, was man denkt, darin zu lesen und jetzt nichts dazu zu tun, nur weil es einem irgendwie vielleicht an der Stelle gefallen würde.
Oder als ein kleines Rubato
einzubauen. Man muss natürlich schon ganz ehrlich bleiben und versuchen, das so zu übertragen an den Hörer, wie es in der Partitur steht.
Genau, oft gibt es aber eine Hörtradition und das steht einem dann manchmal im Wege. Dann gibt es eben Interpretationen, die schon jahrelang es so machen, wie es nicht in der Partitur steht. Und dann ist das schwer, sozusagen der Hörtradition und der Erwartungshaltung des Publikums mit einem Gegenentwurf entgegenzutreten und die dann erwarten, da wird aber doch bei allen ein Riesenritardando gemacht. Das wird doch immer so ein bisschen ausgewalzt gespielt, aber es steht vielleicht ja gar nicht da. Und dann kommt dann einer und macht das nicht. Das ist manchmal auch ein bisschen gewagt und schwer und auch ein bisschen wirklich gegen die Hörgewohnheiten und die Vorlieben des Publikums muss man sich da manchmal entscheiden.
So kann man das doch nicht spielen, aber eigentlich war es vielleicht vom Komponisten sogar eher so gedacht.
Eine Sache wird uns da auch mittlerweile sehr gut zugearbeitet, die Verlage. Also zum Beispiel der Hinle Verlag arbeitet so genau die Noten durch, die Autografen und alles, was es an Drucken gab, dass man da eine super Vorlage hat, die man natürlich auch als Profi lesen lernen muss. Ein Laie kann mit solchen Noten weniger anfangen als mit einer Ausgabe von Edition Peters, wo die Striche schon so gemacht werden und Fingersätze drin sind, dass es bequem liegt. Für uns ist das aber eine wunderbare, sehr wissenschaftlich gemachte Arbeit. Arbeit. Und an diesen Dingen können wir uns sehr gut langhangeln. Haben wir auch bei unseren Mozart-Aufnahmen immer sehr, sehr aufrichtig gemacht. Diese Noten gibt's noch gar nicht so lange. Und Amadeus-Quartett, gut, ich glaube, die hatten dann schon Bärenreiter. Aber viele Aufnahmen sind entstanden zu anderen Zeiten, wo sich noch nicht ganz genau mit diesen Dingen befasst wurde, über die mit dem Text von Musikwissenschaftlern noch nicht befasst wurde. Das ist ganz toll. Das muss man wirklich auch mal loben.
Wir hören sie jetzt mit Franz Schuberts Streichquartett-Fragment in C-Moll, Deutschverzeichnis 703. Franz Schuberts Streichquartett-Fragment C-Moll war das, Deutschverzeichnis 703, gespielt vom Klenke-Quartett, das hier und heute bei uns im Studio anwesend ist. Ja, Sie bestreiten zwei eigene Konzertreihen als Hommage an den Gründungsort des Klenke-Quartetts, Weimar. Haben Sie im Frühjahr 2003 die Kammermusikreihe Auftakt gegründet, das ist Klenke-Quartett plus natürlich andere Künstler. Regelmäßig werden die Musikerkollegen damit ins Programm eingebunden. Welche Idee steckt denn konkret hinter Ihrer Auftaktreihe?
Dahinter steckt, dass wir an einer Stelle wirklich mal machen können, was wir wollen. Uns ausprobieren können, Programme wirklich selbst erfinden und dann auch so durchsetzen, ohne Rücksicht auf irgendeine Themengebung, die ein Veranstalter uns gibt, und auch neue Leute einladen können, mit denen wir vielleicht noch nicht zusammengespielt haben, und dann mal Künstlerpartnerschaften ausprobieren, sich vernetzen. Es sind großartige Freundschaften seitdem entstanden. Eigentlich fast alle Kammermusikpartner, mit denen wir dann regelmäßig gespielt haben, sind dort initial zum ersten Mal mit uns zusammengekommen. Also ein großartiger kreativer Topf. Und wenn man selber Veranstalter ist, denkt man auch anders über Programme nach. Also man ist ein bisschen verantwortungsvoller in der Programmgestaltung. Was kommt an? Was kann ich dem Publikum zumuten? Was verkauft sich noch? Also alle diese Abwägungen, welcher rote Faden und so weiter und so fort. GEMA, eine große Rolle spielt das auch. Wie viel GEMA-Stücken kann man in einem Programm überhaupt verkraften? Ab wann wird es zu teuer? All diese Dinge fließen in unsere Gedanken immer mit ein und man kann sich in andere Veranstalter dadurch auch besser reinversetzen.
Machen Sie bitte mal ein konkretes Beispiel. Was ist denn jetzt so Ihr nächstes Konzert? Was erwartet den Zuhörer, die Zuhörerin? Wer ist noch als anderer Künstler zusätzlich zu Ihnen zu Gast? Und was steht auf dem Programm?
Das nächste Konzert wird ohne Gast stattfinden. Das kommt auch ab und an vor. Es wird ein reiner Streichquartettabend sein. Jetzt kommt ein kleiner Werbeblock für Weimar und das Bauhaus. Wir haben nämlich 100 Jahre Bauhaus, was wir feiern in Berlin, Dessau und in Weimar. Es gibt ganz viele Veranstaltungen. In Weimar wird ein neues Museum eingeweiht, wo alle Bauhaus-Exponate reinkommen sollen. Ja, und wir haben, weil wir eben in der Bauhausstadt uns gegründet haben und uns auch mit diesem ganzen Stil doch sehr verbunden fühlen, ein Programm entwickelt zu diesem Thema. Nun gibt es zum Bauhaus wenig Musik, das wissen alle. Wir haben uns aber irgendwie diese Zeit genommen, die ja eine Zeit des großen Umbruchs war, am Ende des Ersten Weltkrieges. Die jungen Leute wollten alles anders machen, wollten entschlacken, wollten den ganzen alten Zopf abschneiden. Die Frauen durften plötzlich auch mal was sagen, haben sich nach vorne gestellt in die Gesellschaft, fingen an zu wählen und all diese Dinge. Deswegen haben wir eine Komponistin mit reingenommen, Germaine Taillefer, aus dem Jahr der Bauhausgründung 1919. Anton Webern ist dabei, die Bagatellen natürlich am wenigsten Töne für den größtmöglichen Ausdruck. Schulhoff, ein exzentrischer Komponist, ganz tolle Charakterstücken. Und wir haben Beethoven Opus 131 mit reingenommen, eine fantastische kompositorische Konstruktion, die mit tiefstem Ausdruck. Ja, das war so unser Gedanke um das Thema Bauhaus herum.
Wann und wo?
25. Mai am Ort des Geschehens. Einzigartig wird das sein. Wir haben nur 114 Plätze, also sehr exklusiv im Oberlichtsaal des Hauptgebäudes der Bauhaus-Universität Weimar. Ein Henry van der Velde Haus. Muss man sich angucken.
Und anhören.
Und anhören.
In den Jahren zwischen 2013 und 2017 haben Sie auch kooperiert mit der Humboldt-Universität Berlin. Sie haben nämlich die Humboldt-Soireen in der Heilig-Geist-Kapelle bestritten. Wie sah denn da der künstlerische Austausch aus?
Also das war eine Reihe, die wir wirklich alleine bestritten haben. Und das Konzept, was zunächst über 3 Jahre geplant war, war so orientiert, dass sich die Programme jeweils an einem Humboldt-Zitat langhangelten, was so ein Thema ein bisschen vorgab. Und ein weiterer Aspekt, der dort Beachtung fand, war, dass wir auch aktuelle zeitgenössische Komponisten, Berliner Komponisten dort eingeladen haben. Also ich denke da zum Beispiel an Ursula Mamlock, die wir dort im Konzert hatten mit einer Komposition und die wir auch selbst dort zu Gast hatten. Das war ein ganz berührender Moment, weil dort also wirklich sie mit Standing Ovations gefeiert wurde. Das ist ja eine deutsch-amerikanische Komponistin, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft Berlin verlassen musste und dann mit über 80 Jahren zurückgekommen ist und dann halt diese Anerkennung erfuhr in Deutschland nun auch noch. Ja, andere Komponisten wie Detlef Klarnert waren zum Beispiel auch zu Gast. Also es war eine ganz schöne, erfolgreiche Reihe, die wir dann auch nochmal um 2 Jahre verlängert haben. Ja, also ich schließe jetzt nicht aus, dass es irgendwann auch nochmal da ein Folgekonzept oder an andere Spielstätte wieder etwas geben wird. Zurzeit ruht das erstmal in Berlin. Eins der letzten Konzerte, was wir dort hatten, und was auch sehr passend war, es war so ein bisschen Wunsch von uns, das dort mal zu spielen in dieser Heiliggeistkapelle, die ein wunderbar intimer, toller Kammermusikraum ist auch, also eine tolle Spielstätte, war das Konzert mit den 7 letzten Worten von Joseph Haydn.
Und daraus hören wir Il Terremoto. Das finale Erdbeben aus Joseph Haydns 7 letzten Worten unseres Erlösers am Kreuze, gespielt vom Klenke-Quartett. In Gesprächskonzerten beleuchten Sie Themenbereiche und Komponisten näher. Bei Ihnen bekommt das Publikum die Möglichkeit, sich mit Streichquartetten von Beethoven, Bartok, Hindemith, Sie sagten es, Ursula Mamlock auseinanderzusetzen, genauso wie mit Stücken aus der Zeit der Nazi-Herrschaft, sogenannter verfemter Musik. Brauchen wir eine neue Konzertkultur und wie könnte die im Idealfall aussehen?
Also es hilft auf jeden Fall dem Publikum immer sehr, wenn man ihm ein bisschen was mit an die Hand gibt. Also Gesprächskonzerte sind auch bei uns in Weimar in der Reihe ein sehr beliebtes Format, was sehr gut angenommen wird. Ja, aber auch diese literarischen Projekte sind natürlich eine unheimlich spannende Angelegenheit, eine schöne Ergänzung von Musik und Literatur.
Also wir haben zum Beethoven-Jahr 2020 für die Weimarer Reihe eine Programmreihe entwickelt, die heißt Beethoven erleben. Bei Beethoven ist es immer schwierig, wie stellt man ihn dar und wie nimmt man ihn wahr? Und dann hat man ganz schnell diese Nummer mit dem Hörer und dem tauben Mann. Das ist uns aber zu simpel. Also die Musik ist einfach so großartig, dass wir da so ein bisschen tiefer reingehen wollten und ohne Ablenkung. Deswegen also Beethoven erleben, es wird Beethoven sprechen geben, Beethoven sehen, Beethoven fühlen, Beethoven treffen und Beethoven feiern. Diese Motti haben wir den jeweils Konzerten oder Veranstaltungen gegeben und da wird es ein Gesprächskonzert geben, ein Konzert oder eine Veranstaltung, wo wir mit Autografen arbeiten. Wir haben eine Musikwissenschaftlerin, die aus dem Beethovenhaus also die Handschriften von dem Beethoven mitbringt und die erklärt und so ein bisschen zeigt, wie der gearbeitet hat. Hochinteressant. Hat jeder schon mal irgendwas gesehen? Dieses Geschmiere kann man ja gar nicht lesen, aber es ist also wirklich wunderbar, wenn man das mal erklärt bekommt, was da alles drin steckt. Und es ist weit weg von Geschmiere. Beethoven fühlen ist unser Kinderprogramm. Kinder sind ja, wie wir eben schon hatten, sehr unmittelbar. Und da haben wir uns Hilfe von einem Musikpädagogen geholt, Raphael Arment, der ganz viel mit Body Percussion macht. Dass Kinder ein musikalisches Thema körperlich irgendwie erstreicheln oder erklopfen oder wie auch immer wirklich erfahren. Und so wird auch ein Beethoven-Streichquartett, wo man denkt, oh, das ist zu intellektuell, das wird auch Kindern erschlossen werden. Literatur haben wir dabei, Beethoven und Goethe. Klar, wir sind in Weimar natürlich eng mit Goethe verbunden. Die hatten nämlich auch eine interessante Beziehung. Beethoven hat Goethe sehr geschätzt, aber Goethe nicht so richtig umgedreht. Der hat den Beethoven verkannt. Ja, und Beethoven muss gefeiert werden 2020 mit dem Aurin-Quartett. Spielen wir Oktett. Das sind auch ganz liebe Freunde von uns. Harald Schoneweg ist auch wieder mit im Boot mit dem sehr unbekannten Streichquintett von Beethoven, Opus 29. Ja, das ist mal so eine Programmreihe, wo man denkt, ja, wir wollen Beethoven wirklich ein bisschen näher zum Anfassen machen.
Also ich denke, dass einige Erläuterungen oder einige Hinweise, die man dem Publikum geben kann, auf was es eben besonders achten soll oder hören soll, vielleicht auch schon mal an der Stelle vorweg anspielen. Und wenn dann die Leute die Musik im Ganzen hören, dass sie dann sozusagen das Gefühl haben, sie erinnern sich an etwas, das macht ja auch froh. Also die Erinnerung macht froh an einer Stelle, wenn man etwas wiedererkennt. Und ich glaube, diese Formate, diese Erzählformate, die sind, also für meinen Geschmack haben die größte Zukunft. Also gibt's ja auch noch diese Ideen mit den Sitzballkonzerten oder Dunkelkonzerte und sowas. Also das kann ich mir bei uns überhaupt nicht vorstellen. Im Streichquartett ist doch auch diese Interaktion, spielt schon auch irgendwie eine große Rolle. Und deswegen versuchen wir uns auf andere Weise das noch aufzuschließen.
Aber auch mit zweimal hören haben wir auch schon gute Erfahrungen gemacht, zweimal hintereinander. Weil dieses Erinnern, das hat man ja ganz oft, dass die Leute sagen, oh, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich. Und damit spielt man dann sozusagen, das ist etwas, was die Leute tatsächlich befriedigt.
Ist Ihnen generell der Konzertsaal lieber oder würden Sie sagen, wir arbeiten genauso gern oder noch lieber im Aufnahmestudio?
Also das sind zwei grundverschiedene Situationen. Das eine ist, dass man für das Publikum spielt und merkt, wenn die mitgehen, wenn die Spannung aushalten, dann kann es durchaus passieren, dass man also die Spannung einfach ins Unerträgliche auch durchaus mal steigert im Konzert. Aber das Studio ist dann wieder auch noch eine andere Situation, weil man manchmal Stellen wiederholt, um die auch auf einen gewissen Gipfelpunkt zu bringen. Bloß da hat man ja diese Wiederholaktion, die hat man ja im Konzert nicht. Das muss sozusagen aus dem Fluss heraus geschehen. Aber da treibt man dann auch manchmal die Dinge so auf die Spitze, dass man leise Stellen mit einem Haar spielt.
Also man kommt bei beiden Situationen durchaus in einen Flow, aber es sind unterschiedliche.
Darauf jetzt eine alte Musik, und zwar die Chaconne G-Moll von Henry Purcell.
Thank you.
Henry Purcell, Chaconne für Streicher zu 4 Stimmen in G-Moll, vorgetragen vom Klenke-Quartett, eine Aufnahme vom Juni 2012, Baden-Baden. Ja, wir kennen das Klenke-Quartett als coole, lässig gekleidete Ladies auf den Konzerten, wunderbar angezogen. Auf der anderen Seite, sie haben auch schon im Iran Konzerte gegeben und da sind sie voll verschleiert aufgetreten. Für ein Streichquartett ein sehr merkwürdiges Bild. Wie fühlen sich so ungewöhnliche Konzertsituationen für Sie denn an?
Also das mit dem Iran, das war schon eines unserer größten Abenteuer, die wir bisher hatten, weil das eben schon einmal die Sache war, dass man als 4 Frauen dahin fährt. Es war allerdings so, dass wir nur um die Haare und die Ohren, also sozusagen einen Schleier tragen mussten oder eben ein Tuch. Wir hatten uns für ein knalliges Blau entschieden, tragen mussten, aber die Gesichter waren frei. Problem ist aber, wenn man Musik macht, dass die Ohren eigentlich gut hören sollten, im Idealfall. Was dann eben auch tatsächlich schwierig ist in solchen Pianissimo-Stellen, wenn man die Kollegen nicht mehr im Pianissimo, sondern im nicht, ja, vielleicht sogar vierfachen Pianissimo nur hört, dann ging auch sehr viel mehr über die Augen, dass man eben viel geguckt hat und dass man eben sehr viel den Kontakt mit den Augen gesucht hat, dass man einfach zusammen ist. Also es ist auch wirklich tatsächlich, es ist eine Herausforderung.
Unpraktisch.
Ja, wir haben auch ein bisschen erstmal eine Entscheidungsfindung gebraucht sozusagen, dass wir das machen. Aber dann waren wir voll und ganz bei der Sache und es hat irre viel Spaß gemacht.
Also es war wirklich ein großes Erlebnis, was wir nicht missen möchten. Aber es war tatsächlich so, dass hier jetzt das mal eine entscheidende Rolle spielte, dass wir 4 Frauen sind. Also weil ich meine, Männer wären da hingefahren, die hätten ihre Anzüge eingepackt, bumm. Und wir haben dann überlegt, ja, unsere normalen Konzertkleider, das geht ja alles gar nicht. Man kann da nicht ausgeschnitten, man darf da nicht sehr tailliert. Man braucht wie so ein Kurzmäntelchen, was man drüber zieht.
Das also, ging schon mit den Pressefotos los. Ja, wir konnten unsere Pressefotos nicht verwenden.
Man musste das dann auch schon mit diesem Kopftuch und in entsprechender Kleidung dann hinschicken. Also da hing tatsächlich so ein bisschen was noch mit dran, wo man sich im ersten Moment vielleicht gar nicht die Gedanken gemacht hatte. Ja, das war eigentlich ganz spannend.
Hat sich das schon irgendwie diskriminierend angefühlt?
Ein bisschen schon. Weil also ich muss sagen, vor allen Dingen unmittelbar bevor wir auf die Bühne gingen, wurde nochmal ein Foto gemacht von der Kopfbedeckung.
Im Backstage.
Das wurde per E-Mail weggeschickt und dann gab es ein Okay oder eben nicht.
Und in einem Fall sogar noch die Ansage, nee, hier sieht man noch ein Ohr. Also das ist dann schon so, dass man denkt,
jetzt kann man sagen, gut, eine Woche zuvor spielte ein chinesisches Ensemble, also jede Menge Schlagwerk. Und da ist einer Musikerin das Kopftuch runtergefallen. Und das hatte riesen Diskussionen in der Zeitung ausgelöst. Brauchen wir sowas überhaupt, so ein internationales Festival? Das war das Fajr-Festival in Teheran. Und dann ist man doch auch als Musiker aus Europa dann irgendwie doch sehr interessiert, dass das alles sitzt, dass uns das jetzt nicht passiert, damit man eben einfach diesen Draht, den es durch diesen kulturellen Austausch gibt, dass das erhalten bleibt und dass solche Dinge dann eben, ja, die muss man halt auch in Kauf nehmen, weil das in dem Moment also einfach einen ganz hohen Stellenwert hat für die, ja, für den internationalen Austausch.
Und für die Künstler und die Menschen dort vor Ort ist das ja unheimlich wichtig, dass man das dann einfach mal auf sich nimmt. So schlimm ist es nun auch nicht, um das zu bewahren, diesen Kontakt und diese Impulse, die ja irgendwie man sich gegenseitig da gibt in der Kunst.
Viele Menschen dort, das merkt man, setzen ihr Tuch, also die Frauen, auch nur so halbherzig auf. Man kann jetzt nicht sagen, dass da alle so ganz streng rumlaufen, sondern man merkt es denen an, dass der kleinste Fingerschnipser würde bedeuten, oh, das Tuch würde ich weglassen und würde mich ganz normal anziehen, wie jeder auch. Und dazu gehörten immer auch die Veranstalter. Und das waren fast nur junge Frauen. Die waren unheimlich offen, unheimlich europäisch und liebenswert zu uns. Und das hat es uns auch wirklich leicht gemacht, das auf uns zu nehmen und die nicht in Probleme zu bringen und jetzt uns blöd anzustellen oder so, sondern wir haben das gemacht. Und die haben sich unheimlich gefreut, dass wir da waren. Das war fast exotisch für sie.
In Japan waren sie auch Mitte November letzten Jahres, 2018, zum ersten Mal. Welche besonderen Erfahrungen haben Sie von dort mitgebracht?
Das war dann wieder ein ganz anderes Erlebnis, weil wir sind schon mit der Erwartungshaltung hingefahren. Viele unserer Kollegen haben halt berichtet, das beste Publikum gibt's überhaupt, gibt's in Japan. Und die hören so aufmerksam zu und wir waren natürlich gespannt, ob es denn tatsächlich so ist. Und ja, es ist so. Es ist eine unglaublich andächtige, ehrfürchtige Stille, wo man wirklich manchmal eine Stecknadel fallen hören kann. Es ist uns tatsächlich einmal, wir haben dort auch Mozarts Dissonanzenquartett gespielt. Und einmal ist es uns nach dem langsamen Satz so gegangen, da war so eine extreme Spannung in der Luft. Wir konnten nicht die Instrumente absetzen oder irgendwie war nicht daran zu denken, irgendwie auch nur zu atmen, weil das hat das Publikum auch nicht getan. Wir mussten sofort in den dritten Satz übergehen und das ist nur exemplarisch für die Aufgeschlossenheit des Publikums dort eben. Das ist schon extrem und an sich ist es einfach ein tolles Land. Wir waren total begeistert. Die Pünktlichkeit der Bahn ist zum Beispiel eine Sache. Das ist ja unser täglich Brot, Reisen mit der Bahn in Deutschland oder ins europäische Ausland. Einfach fantastisch. Auf die Sekunde genau.
Und tollste Konzertsäle, einer schöner als der andere, alle neu gebaut oder sehr viele neu gebaut, tipptopp ausgestattet mit Videoaufnahme, Tonaufnahme, wird da selbstverständlich alles immer gleich mitgemacht. Im Backstage-Bereich ist vom Nähzeug übers Bügeleisen, Getränke, beheizte Klobrille natürlich in Japan, ist alles dabei. Also war wirklich, wirklich toll.
Wir hören jetzt in Ihre erste Aufnahme, die Sie im Dezember 1998 im Hans-Rossbaut-Studio in Baden-Baden gemacht haben. Das ist der dritte Satz hier aus Karl Goldmarks B-Dur-Streichquartett Opus 8. Satz aus Karl Goldmarks B-Dur-Streichquartett Opus 8, gespielt vom Klenke-Quartett Weimar, das hier und heute auf SWR 2 in zur Person im Studio zu Gast ist. Ja, gerade frisch veröffentlicht haben Sie eins der 12 Streichquartette der Karl-Löwe-Schülerin Emilie Meyer, das in G-Moll Opus 14. Nicht ganz untypisch für die Biografie einer Komponistin im 19. Jahrhundert ist diese Apothekerstochter. Emilie Meyer lebt zeitlebens unverheiratet. Und ungewöhnlich ist in ihrem Fall, dass sie in Berlin als Singlefrau ihr eigenes offenes Haus pflegt und auch Kontakte zu Persönlichkeiten des gesellschaftlichen und aristokratischen Lebens. Auf ihrer neuen Emilie-Meyer-Silberscheibe sind außerdem noch Aufnahmen von Meyers 4. Sinfonie und ihrem B-Dur-Klavierkonzert sowie ihre D-Moll-Sonate gespielt von anderen Interpreten. Emilie Meyer kennt ja nun nicht jeder. Wie sind Sie auf Emilie Meyer gekommen und an die Noten geraten?
Das hat mit einer Einladung zu tun in eine Konzertreihe nach Kassel. Diese Konzertreihe heißt Frau und Musik. Und da waren wir eingeladen, einen Streichquartettabend zu spielen. Und da fehlte uns eigentlich noch ein gutes Schlusswerk. Und da haben wir uns auf die Strümpfe begeben und Yvonne.
Am Ende, finde ich, mit den Noten sind wir geworden in der Staatsbibliothek zu Berlin. Und ja, zu dem Stück vielleicht. Also das hat uns vor allem gefallen, weil eben im langsamen Satz sie wunderschön ein Choral verarbeitet hat. Am Ende, es gibt ja sehr viele Quartette von ihr, aber das war so der entscheidende Punkt, dass wir uns dann für dieses entschieden haben. Und ja.
Wer nun den lieben Gott lässt walten, hat sie wunderschön vertont, fast in Variationen. Das hat uns sehr gereizt.
Und angerührt.
Thank you.
Mit dem dritten Satz singen Choralvariationen dem Adagio con molto espressione aus Emilie Meyers G-Moll-Streichquartett Opus 14 ist diese Sendung zu Ende gegangen. Gespielt hat das Klenke-Quartett und das war heute vollzählig zu Gast in zur Person. Und das sind die Primaria und Namenspatronin
Annegret Klenke.
Ebenso
Beate Hartmann,
beide Geigerinnen, und natürlich auch die Bratschistin
Yvonne Uhlemann
und die Cellistin
Ruth Kaltenhäuser.
Ich sage euch allen vieren ein herzliches Dankeschön.
Wir bedanken uns auch.
Ja. Und falls Sie, meine Damen und Herren, diese Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das tun auf swr2.de. Einfach durchklicken bis zur Person. Natürlich gibt es uns auch in der SWR2-App bzw. als Podcast. Und gleich nach den Nachrichten gibt es einen frischen Stapel Bücher in unserem Literaturmagazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Gabi Beinhorn.